Geschichten für Kinder.
Vier Löwen vom Hinterhof von Sabine Ludwig. Frau Bärlach und die gute alte Zeit. Das Haus in der Amalienstraße Nummer 7 sieht nicht anders aus als die anderen Häuser in der Straße. Es hat 4 Stockwerke mit je 2 Balkonen und ein Dach aus roten Ziegeln. Neben der Haustür sind viele Namensschilder mit Klingelknöpfen. Und manchmal kommt der Hausmeister mit einem Schraubenzieher, schraubt eines der Schildchen ab und wechselt einen Namen gegen einen neuen aus. Herr Krakowiak ist bereits über 20 Jahre Hausmeister in der Amalienstraße Nummer 7 und er hat viele Mieter kommen und gehen sehen. Außer ihm wohnt nur noch die alte Frau Bärlach länger im Haus. Sie weiß gar nicht mehr genau, wie lange schon. Aber eines weiß sie gewiss: Früher war alles viel besser. Das Wetter beständiger, die Kinder wohlerzogen, die öffentlichen Parkanlagen sauber und die Brötchen beim Bäcker an der Ecke doppelt so groß und halb so teuer. An diesem sonnigen Herbstmorgen kommt die alte Frau Bärlach in den Hof des Hauses Amalienstraße 7, um ihren Mülleimer auszuleeren. Herr Krakowiak fegt gerade den Abfall zusammen, der statt in neben den Mülltonnen liegt. »Meine Güte, wie das hier wieder aussieht«, sagt Frau Bärlach und schüttelt den Kopf. »Wenn ich da an früher denke...« Herr Krakowiak brummt nur und fegt weiter. »Früher, als wir noch die roten Läufer im Treppenhaus hatten und den großen Kristalllüster im Entree«, Frau Bärlach seufzt. »Aber das haben Sie ja alles nicht mehr gekannt. Genauso wenig wie die Wasserfontäne aus unserem Brunnen.« Frau Bärlach zeigt auf dichtes Gestrüpp in der Mitte des Hofes. »Es wäre zu schön, mal wieder das liebliche Plätschern zu hören.« Herr Krakowiak stützt sich auf seinen Besen. »Von wegen liebliches Plätschern«, knurrt er. »Wasserverschwendung ist das. Ich hoffe, der Brunnen wird bald abgerissen.«
»Abgerissen?« Frau Bärlach ist entsetzt. »Unser Löwenbrunnen! Kein einziges Haus in der Amalienstraße hat so einen.«
»Braucht doch auch keiner«, sagt Herr Krakowiak und fegt Plastikflaschen, Cola-Dosen und matschige Bananenschalen in eine Ecke. »Der Brunnen ist sowieso brüchig. Wer weiß, wann das ganze Ding zusammenkracht.«
Frau Bärlach knallt ihren Mülleimer auf den Hofboden, geht zu dem großen Strauch, der im Frühjahr weiße Blüten trägt und duftet, aber jetzt mit seinen staubigen Blättern eher traurig aussieht. Frau Bärlach biegt die Zweige auseinander. »Sie könnten ihn ja wenigstens mal sauber machen, Herr Krakowiak«, sagt sie. Grummelnd kommt der Hausmeister näher. »Von Brunnenreinigung steht nichts in meinem Vertrag.« Mit recht unterschiedlichen Gefühlen betrachten Herr Krakowiak und die alte Frau Bärlach jetzt den Brunnen. In einem gemauerten Rund stehen 4 steinerne Löwen, die mit offenem Maul in je eine der 4 Himmelsrichtungen starren, eine Pfote auf den Rand, die andere leicht erhoben, auf eine Kugel aus Stein gestützt. Auf ihren Köpfen ruht ein großes Becken, aus dem sich ein kleineres erhebt. »Aua!« Herr Krakowiak hat mit dem Fuß gegen einen der Löwen getreten. »Na also, kein bisschen brüchig«, sagt Frau Bärlach befriedigt. »Aber was hängt denn da für ein Fetzen?« Sie will gerade dem rechten Löwen ein Band vom Hals ziehen, das da zu einer Schleife gebunden ist, als polternder Lärm ertönt.
»Die Müllabfuhr«, ruft der Hausmeister. »Wollten Sie nicht Ihren Eimer ausleeren?«
Schnell trippelt Frau Bärlach zurück zu den Mülltonnen. Der Tag geht vorüber wie jeder Tag in dem Haus Amalienstraße 7, und das sind bisher viele Tage gewesen, 32.357, um genau zu sein, denn das Haus ist fast 100 Jahre alt. Das Haus, der Hof und die 4 Löwen. Als eine Kirchturmglocke 12-mal schlägt und alles im Haus dunkel ist, ertönt aus dem Hof eine Art dumpfes Grollen.
»Wenn ich daran denke, dass mir diese Person beinahe meinen Halsschmuck entrissen hätte.«
»Deinen Halsschmuck, dass ich nicht lache.
Du bist bloß neidisch, seit 10 Jahren schon.
Und du bist dämlich, seit 100 Jahren schon.«
»Dominik Kasimir«, sagt eine Stimme leise, aber bestimmt, »hört auf zu streiten, jede Nacht das gleiche Theater.«
gähnt es da. Und noch einmal. Hört, hört, Bogumil gibt uns die Ehre seines Erwachens.
Wer schläft, sündigt nicht.
Und in der Nacht sind alle Löwen grau. Ich nicht, ich trage einen rosa Halsschmuck. Rosa, das war einmal, du eitler Patron. Die Stimmen, die da miteinander streiten, kommen eindeutig aus dem Gebüsch in der Mitte des Hofes. Und wenn einer der Hausbewohner gerade jetzt zu den Mülltonnen gegangen wäre, hätte er sich sehr gewundert, wäre wohl auch näher gegangen, hätte die Zweige auseinandergebogen und Erstaunliches entdeckt. Aber der Hof ist menschenleer, und so sieht und hört niemand, was sich da am Brunnen ereignet, außer vielleicht der Mond. Aber der kennt das schon. Jede Nacht sprechen sie miteinander, die vier Löwen, und meistens streiten sie. Wer hält es schließlich fast 100 Jahre miteinander aus, ohne zu streiten? Kein Mensch, und erst recht kein Löwe. Der älteste der vier, den der Steinmetz zuerst fertiggestellt hatte, heißt Arthur. Er sieht nach Westen, dorthin, wo am Abend die Sonne hinter den hohen Hofmauern verschwindet. Und seit in einem Frühling vor 80 Jahren ein Liebespaar unter dem Jasmin am Brunnen saß und von Sonnenuntergängen am Meer schwärmte, träumt Arthur davon, einmal am Meeresufer zu stehen und zu sehen, wie die Sonne rosarot am Horizont ins Wasser fällt. Der zweitälteste heißt Bogumil und hat mit Sonne nicht viel im Sinn. Kein Wunder, steht er doch nordwärts gewandt. Wovon Bogumil träumt, weiß keiner. Er ist ziemlich maulfaul und stets verschlafen. Gen Osten, dorthin, wo die Sonne jeden Morgen aufgeht, blickt Kasimir. Kasimir mit C, bitte. Kasimir ist recht eingebildet. Vor allem, seit ihm die kleine Mara vor 10 Jahren ihre rosa Haarschleife umgebunden und sie dann dort vergessen hat. Die kleine Mara ist inzwischen nicht mehr klein und das Band auch nicht mehr ganz so rosa, aber Kasimir ist immer noch sehr stolz darauf. Der Jüngste ist Dominik. Er hat das sonnigste Gemüt. Schließlich steht er in Richtung Süden und bekommt von allen Vieren am meisten Licht. Auch er denkt gern an die kleine Mara zurück, die so oft auf ihm geritten ist und die den Brunnenrand mit kleinen Sandkuchen verziert hat. Aber heute ist Mara ein junges Mädchen von 15 Jahren, das ganz andere Dinge im Sinn hat, als Sandkuchen zu backen und auf Löwen zu reiten.
»Habt ihr gesehen, dass der Krakowjak mir einen Tritt gegeben hat?«
fragt Bogumil gähnend.
»Das ist ihm aber nicht sehr gut bekommen.«
»Ich mache mir Sorgen«, sagt Arthur. »Wenn das nun stimmt, dass wir abgerissen werden sollen, was dann?« »Am besten, wir verschwinden vorher«, schlägt Dominik vor. »Du Dummkopf«, höhnt Kasimir. »Wer hätte je gesehen, dass Löwen aus Stein so einfach verschwinden?« »Das war doch nur Spaß«, lenkt Dominik ein. Wer weiß«, sagt Arthur. »Vielleicht wird aus diesem Spaß noch einmal ernst.«
»Aber nicht heute. Morgen ist auch noch ein Tag«,
seufzt Bogumil und schließt die Augen.
»Gute Nacht!«
Und ein dreimaliges »Gute Nacht« erklingt zurück. Eine Kugel kommt ins Rollen. Es ist wieder Morgen geworden im Haus Amalienstraße Nummer 7. Türen schlagen, Radiomusik ertönt aus dem einen oder anderen Fenster, der Zeitungsbote stopft die viel zu dicken Zeitungen in die Briefkästen und der Briefträger schimpft, weil er wegen eines Einschreibens für Frau Bärlach bis in den 4. Stock hochlaufen muss. »Ja, ja«, sagt die alte Frau, »früher, da hat es einen Aufzug gegeben mit einem Spiegel und einer Polsterbank zum Runterklappen drin.« »Früher.« Der Briefträger hört nicht zu, er hat es eilig. Alle haben es an diesem Morgen eilig, müssen zur Arbeit, zum Einkaufen oder in die Schule. Die 4 steinernen Löwen, die in der Mitte des Hofes das große Brunnenbecken tragen, müssen nirgendwo hin. Sie stehen dort schon seit fast 100 Jahren, denn so alt ist das Haus in der Amalienstraße. Und obwohl sie recht betagt sind, wirken sie immer noch sehr beeindruckend mit ihren aufgerissenen Rachen, den mächtigen Mähnen und den großen Pranken, die sie auf je eine Kugel aus Stein gestützt haben. Aber keiner der Bewohner beachtet die Löwen.
Und das liegt bestimmt nicht nur daran, dass ein großer Jasminstrauch den Brunnen im Laufe der Zeit fast ganz überwachsen hat. Die, die heute über den Hof müssen, ärgern sich höchstens darüber, dass von einem Regenschauer schlammige Pfützen auf dem unebenen Boden zurückgeblieben sind. So wie Mara, die gerade mit ihren neuen weißen Turnschuhen in eine hineingetreten ist. Sie bleibt stehen, um den Dreck abzuwischen. Da kommt der Hausmeister, Herr Krakowiak, in den Hof und mit ihm ein wichtig aussehender Herr, der ein Aktenköfferchen trägt. Es ist Herr Dr. Blüm, der Hausbesitzer. Aus seinem Köfferchen zieht er jetzt mehrere Papiere heraus. Herr Krakowiak biegt die Zweige des Strauches auseinander und Herr Dr. Blüm setzt eine Brille auf.
»Das kommt alles weg«, sagt er. »Das Gestrüpp und dieser Steinklotz. Der ganze Hof wird mit Platten ausgelegt, die müssen Sie dann nur noch mit einem Schlauch abspritzen.«
»Aber das können Sie doch nicht machen«, ruft eine helle Stimme. Sie gehört der 15-jährigen Mara, die sich nun vor den Brunnen stellt, so als wolle sie ihn beschützen.
»Wohnst du hier?«,
fragt Herr Dr. Blüm und betrachtet Mara durch seine Brille, als wäre sie ein giftiges Insekt.
»Ich wohne schon immer hier«, sagt Mara. »Und die Löwen gehören zum Haus. Gucken Sie mal, der eine trägt noch eine Schleife, die ich ihm umgebunden habe. Damals war ich noch ganz klein und konnte auf den Löwen reiten.«
»Der Brunnen ist kein Spielzeug«, brummt Herr Krakowiak.
»Genau«, sagt der Hausbesitzer. »Wir wollen doch verhindern, dass kleine Kinder darauf klettern, runterfallen und zu Schaden kommen.«
»Aber es gibt doch gar keine kleinen Kinder mehr im Haus«, widerspricht Mara.
»Zum Glück«, sagt der Herr.
Aber er sagt es leise und mehr für sich. Dann lässt er Mara stehen und geht mit Herrn Krakowiak hinüber zum Hoftor. Mara streicht dem Löwen, der das verblichene rosa Band trägt, liebevoll über den steinernen Kopf. »Schade, dass ihr nicht einfach weglaufen könnt«, sagt sie. Dann muss auch sie sich beeilen, denn es ist gleich 8 und die Schule beginnt. Und auch dieser Tag geht vorbei, die Sonne verschwindet im Westen hinter dem Hausdach und schließlich wird es Nacht. Mitternacht. Und wieder sind vom Brunnen her Stimmen zu vernehmen. Löwenstimmen. Es sind Arthur, Bogumil, Kasimir und Dominik, die miteinander sprechen. So wie jede Nacht von 12 Uhr bis zum Sonnenaufgang. Viel gab es ja bisher nicht, über das die vier hätten sprechen können. Die glanzvollen Tage ihres Lebens, da der Brunnen eine glitzernde Wasserfontäne gen Himmel spie, sind längst vorbei. Und mit ihnen auch die Zeit, in der sie von den Hausbewohnern geschätzt und geachtet wurden. Jetzt liegt in den Brunnenbecken allerlei Unrat, hier und da bröckelt auch das Gestein. Und da nun schon seit vielen Jahren sich nichts mehr ereignet, über das die Löwen hätten sprechen können, so streiten sich die vier. Allen voran Kasimir, der eitelste und eingebildetste der Löwen. Seit ihm vor 10 Jahren Mara die Schleife umgebunden hat, ist er noch eitler und eingebildeter geworden. »Habt ihr es gesehen?«, fragt er gerade stolz. »Die kleine Mara hat mich gestreichelt. Ich bin doch noch ihr Liebling.« »Stimmt nicht«, ruft Dominik. »Geritten ist sie früher immer auf mir.«
»Aber bloß, weil du in der Sonne stehst und dein Rücken wärmer ist als meiner«, schnaubt Kasimir zurück.
»Seid ihr von allen guten Geistern verlassen, euch wegen solcher Nebensächlichkeiten zu streiten?« ertönt Arthurs tiefe Stimme. »Habt ihr nicht gehört, was uns bevorsteht?«
»Der Brunnen soll verschwinden«,
sagt Bogumil mit einem Gähnen. »Der Brunnen, das sind schließlich wir«, ruft Arthur. »Man will uns abreißen, zertrümmern, zerstören.«
»Mich etwa auch?«, fragt Kasimir.
»Jawohl, dich auch. Du kannst dir 100-mal einbilden, schöner zu sein als wir drei. Für die Menschen sehen wir absolut gleich aus.« »Vielleicht bringt man uns ja irgendwo anders hin«, sagt Dominik. »Irgendwohin, wo viele Kinder sind, die auf uns reiten können.«
»Oder irgendwohin, wo wir unsere Ruhe haben«, gähnt Bogumil.
Arthur ist jetzt sehr böse. »Ihr begreift anscheinend überhaupt nicht den Ernst der Lage«, sagt er. »Wir müssen so schnell wie möglich etwas unternehmen, sonst gibt es uns bald nicht mehr.«
»Das glaube ich nicht.« Kasimir würde gern den Kopf schütteln, aber auf dem lastet ja das Brunnenbecken.
»Das glaube ich nicht. Schließlich gibt es uns seit fast 100 Jahren.« »Solche Herren wie den, der heute früh da war, interessiert das herzlich wenig«, sagt Arthur traurig.
»Aber schließlich und endlich können wir gar nichts tun.«
»Das ist natürlich Bogumil.«
»Wir sind aus Stein, und was aus Stein ist, das bleibt an Ort und Stelle.«
Für den trägen Bogumil ist das eine sehr lange Rede.
Nein, nein und nochmals nein, ruft Arthur. Damit will ich mich nicht abfinden. Was hat Mara gesagt? Schade, dass ihr nicht weglaufen könnt? Genau das ist es. Und wie soll das bitte gehen, kluger Arthur? Fragt Kasimir spitz. Von Mitternacht bis Sonnenaufgang können wir miteinander reden, nicht wahr? Das bejahen alle. Also, fährt Arthur fort, vielleicht können wir uns auch in dieser Zeit bewegen.
Ich kann mich jedenfalls nicht bewegen, sagt Bogomil.
Ich auch nicht, rufen Kasimir und Dominik in seltener Übereinstimmung. Weil ihr es noch nie versucht habt, sagt Arthur. Du denn? Fragt Kasimir höhnisch. Arthur schweigt. Er schweigt lange. Und dann, auf einmal, ist ein leises Knirschen zu hören. Das Knirschen wird lauter und plötzlich rollt die steinerne Kugel, die Arthur bisher unter seiner Pfote gehalten hat, vom Brunnenrand und ein Stück weiter über den Hof.
Seht ihr? Es geht, sagt Arthur ruhig.
Die anderen drei sind jetzt ganz aufgeregt.
Wie hast du denn das gemacht?
Das versuche ich auch gleich.
Wollen wir jetzt schon los?
Arthur unterbricht sie. Bald geht die Sonne auf. Dann kommen wir nicht weit. Aber morgen Nacht machen wir uns auf den Weg.
Was du heute nicht kannst besorgen, das verschiebe nur auf morgen,
brummt Bogomil. Und döst weiter.
Herr Krakowiak sieht Gespenster. An diesem Tag regnet es in der Stadt und natürlich auch in der Amalienstraße. In der Nummer 7 stehen große Lachen auf dem Hof und die Brunnenbecken füllen sich mit Wasser. Den vier Löwen läuft der Regen in dunklen Schmutzbächen über die Gesichter, aber sie rühren sich nicht, wie denn auch, sie sind ja aus Stein. Mit einem großen grauen Regenschirm kommt jetzt Frau Bärlach in den Hof und trippelt vorsichtig um die Pfützen herum.
Au weh!
Sie ist mit dem Fuß gegen einen Ball gestoßen, aber es ist gar kein Ball, es ist eine Kugel. Eine der vier Kugeln aus Stein vom Brunnenrand. Frau Bärlach biegt mit der Schirmspitze die Zweige des Jasminstrauches auseinander.
»Herr Krakowiak«, ruft sie, »kommen Sie schnell!«
Der Hausmeister, der im Seitenflügel in der Parterrewohnung beim Frühstück sitzt, lässt nur ungern sein Wurstbrötchen und seine Morgenzeitung im Stich.
»Schauen Sie sich das mal an«, ruft ihm Frau Bärlach zu, »einer der Löwen hat seine Kugel verloren.«
»In der Tat.« Einem der Löwen fehlt die Kugel unter der linken Pfote.
»Hab ich doch gesagt, der Brunnen ist baufällig. Aber keine Sorge, Frau Bärlach, morgen früh kommt der Abrisstrupp«, versucht Herr Krakowiak, die alte Frau zu beruhigen.
Frau Bärlach hat eine weiße Nase. »Aber sehen Sie denn nicht«, ruft sie, »die Pfote!«
Herr Krakowiak kratzt sich am Kopf. Er versteht nicht, was Frau Bärlach meint. Aber dann sieht er es auch. Die linke Pfote des Löwen, die, unter der die Kugel seit fast 100 Jahren gelegen hatte, hängt jetzt nicht etwa in der Luft, sondern ruht neben der rechten auf der Brunnenumrandung.
»Es sieht aus, als habe er die Kugel weggestoßen«, flüstert Frau Bärlach.
Der Hausmeister räuspert sich, dann sagt er laut, »das ist sicher der Regen, der hat den Stein irgendwie,
Frau Bärlach schaut Herrn Krakowiak missbilligend an.
»Früher wäre das jedenfalls nicht passiert«, sagt sie, nimmt ihren Schirm und geht davon.
Auch der Hausmeister verschwindet und kommt kurze Zeit später mit einem Blechschild unter dem Arm zurück. Das stellt er auf den Brunnenrand. »Baustelle, Betreten verboten, Eltern haften für ihre Kinder«, steht darauf. Am Abend lässt der Regen nach, und als es von der benachbarten Kirchturmuhr Mitternacht schlägt, steht ein fast voller Mond an einem fast wolkenlosen Himmel.
»Auf jetzt! Worauf wartet ihr?«
Arthur hebt seine linke Pfote und schlenkert sie ein wenig hin und her.
»Ich kann nicht«, stöhnt Kasimir. »Ich habe Angst, mir bricht was ab.«
»Gähnt Bogomil. Können wir nicht bis morgen warten oder übermorgen.
Ihr habt doch gehört, dass der Brunnen am Morgen abgerissen wird, sagt Arthur. Wir haben keine Zeit zu verlieren.
Ich kann's. Ich kann meine Pfote bewegen, ruft Dominik erfreut.
Das reicht leider nicht. Wir müssen vor allem das Becken loswerden. Arthur dreht den Kopf hin und her. Das schwere Brunnenbecken knirscht und kracht, aber es rührt sich nicht von der Stelle.
Passt auf, sagt Arthur.
Ich gebe jetzt das Kommando und bei Los springt jeder von uns nach vorn.
Bogomil gähnt.
Du auch, Bogomil.
Arthur schielt nach rechts zu dem trägen Bogomil hinüber, dann nach links zu Dominik. Nur Kasimir, den kann er nicht sehen, denn der sitzt mit seinem Po an Arthurs Po und knurrt vor sich hin.
Wehe, wehe, mir bricht was ab.
Der Mond steht jetzt genau über dem Hof der Amalienstraße 7 und er allein wird Zeuge eines seltsamen Vorganges.
Achtung, fertig und los, ruft Arthur.
Und die 4 Löwen springen mit einem großen Satz in 4 Richtungen in den Hof. Das Brunnenbecken kracht in die steinerne Umrandung, Steinbrocken fliegen herum. In einigen Wohnungen geht Licht an, hier und da beugt sich jemand aus dem Fenster.
Ruhe da unten! Was ist passiert? Ich ruf gleich die Polizei!
So ertönt es.
Schnell fort von hier! Flüstert Arthur.
Und die 3 anderen Löwen folgen ihm über den Hof zum großen Tor, das Arthur mit seinem dicken Kopf aufstößt.
Folgt uns jemand? Fragt Kasimir ängstlich.
Dominik blickt zurück in den Hof und hinauf zu den Fenstern, hinter denen die Lichter wieder ausgehen. Als nach dem großen Lärm alles ruhig bleibt, schlüpfen die Bewohner der Amalienstraße 7 schnell wieder in ihre Betten.
Soll sich doch der Hausmeister drum kümmern, denkt wohl der eine oder andere bei sich.
Aber Herr Krakowiak kann sich nicht kümmern, denn der sitzt eine Straße weiter in der Kneipe zum Goldenen Fass, spielt Skat und trinkt Bier. Und dann stehen 4 Löwen auf der Straße. Die Amalienstraße ist eine stille Straße, vor allem in der Nacht. Die Laternen sind fast so alt wie die Löwen und geben nicht viel Licht. Auch das Schaufenster der Fleischerei Bachmeier ist nur schwach beleuchtet. Vor dem stehen Arthur, Bogomil, Kasimir und Dominik und betrachten interessiert Koteletts, Dauerwürste und ein braun geröstetes Spanferkel mit Petersiliensträußchen hinter den Ohren.
»Wie gut, dass wir aus Stein sind«, sagt Arthur.
»Wären wir richtige Löwen, müssten wir uns jetzt um Nahrung kümmern.«
»Ich weiß nicht, was an einem richtigen Löwen richtiger sein kann als an mir«, schnappt Kasimir beleidigt. Im Schaufenster der Fleischerei kann er sich zum ersten Mal in ganzer Größe bewundern.
»Ich finde mich wunderschön«, sagt er.
Doch Arthur drängt zum Weitergehen. »Wir müssen vor Sonnenaufgang aus der Stadt sein.« An der Straßenecke öffnet sich eine Kneipentür und Herr Krakowiak stolpert hinaus. Als er die 4 Löwen sieht, die an ihm vorbeigehen, reibt er sich die Augen. Träumt er? Oder war es vielleicht doch ein Bier zu viel? Als er noch einmal genau hinsehen will, schiebt sich eine kleine Wolke über den Mond und der Hausmeister sieht nur noch 4 Schatten, die hinter der nächsten Biegung verschwinden. Und wieder geht es eine Straße entlang. Plötzlich fährt ein Auto vorbei. Der Fahrer hupt laut, weil er glaubt, 4 herrenlose Hunde würden herumstreunen.
»Ihr gefällt's mir nicht«,
seufzt Bogomil. Klack, klack machen die steinernen Pfoten auf dem Trottoir. Klack, 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 immer schneller. Und schließlich galoppieren 4 Löwen durch die Stadt. Aber wo ist bei einer Stadt der Ausgang? In den 100 Jahren, die Arthur, Bogomil, Kasimir und Dominik als Brunnenlöwen in der Amalienstraße gedient haben, haben sie natürlich aus Gesprächen der Hausbewohner so einiges über die Stadt erfahren, aber sich kein so rechtes Bild über ihre wirkliche Größe machen können. Und so kommt es, dass die 4 Löwen, als der Mond blass und der Himmel heller wird, immer noch durch die Straßen laufen. Allerdings durch die Straßen eines recht vornehmen Viertels. Statt mehrgeschossiger Mietshäuser stehen kleine Villen hinter gepflegten Vorgärten.
»Können wir nicht hier bleiben?«
mault Bogomil. »Ja, hier sieht es nett und sauber aus«, pflichtet ihm Kasimir bei. »Haben wir uns dafür so angestrengt, um jetzt in irgendeinem Garten rumzustehen?«, fragt Arthur. »Wollen wir nicht erst einmal unsere Freiheit genießen?«
»Ja, ja«, pflichten ihm die anderen 3 bei, aber es klingt recht müde.
»Gleich haben wir es geschafft«, ruft jetzt Arthur. »Seht ihr da drüben das Wäldchen? Da können wir uns bis zur nächsten Nacht verbergen, schnell über die Straße.«
Aber es ist zu spät. Gerade als Arthur, Bogomil, Kasimir und Dominik hintereinander die schmale Vorortstraße überqueren, wandert der erste Sonnenstrahl über die Baumwipfel. Die vier Löwen erstarren augenblicklich und bleiben mitten auf der Straße stehen. Amor schießt einen Pfeil ab. Im Villenviertel herrscht an diesem Morgen wie an jedem Morgen vornehme Ruhe. Aus einem der Häuser tritt soeben ein Herr mit einer Aktentasche unter dem Arm. Es ist Herr Dr. Blüm, der auf dem Weg in die Amalienstraße ist, um den Abriss des Löwenbrunnens zu überwachen. Er öffnet das Gartentor, steigt in sein großes, silberglänzendes Auto und fährt auf die Straße. Gerade als er so richtig Gas geben und losbrausen möchte, versperrt ihm etwas den Weg. Es sind vier Löwen aus Stein, die schräg hintereinander auf der Straße stehen.
»Das ist ja wohl das Allerletzte«, schimpft Herr Dr. Blüm. »Man kann es ja auch übertreiben mit der Verkehrsberuhigung.«
Mit viel Quietschen und Krachen wendet er seinen Wagen und braust mit einem »Ich werde mich beschweren« in entgegengesetzter Richtung davon. So wie Herrn Dr. Blüm geht es vielen Bewohnern des Villenviertels an diesem Morgen. Das ist ein Gefluche und Geschimpfe, Gehupe und Gebremse. Nur die Kinder, die sonst nicht auf der Straße spielen dürfen, freuen sich, reiten auf den Löwen und drehen den Autofahrern eine lange Nase. Ein Junge holt schließlich Pinsel und Farbe und malt Dominik eine rote Nase, eine blaue Mähne, grüne Kringel auf den Rücken und eine goldene Schwanzquaste. Ein kleines Mädchen löst von Kasimir das rosa Band und bindet es sich ins Haar. Inzwischen ist Herr Dr. Blüm in der Amalienstraße eingetroffen. Im Hof findet er einen Trümmerhaufen und davor einen etwas ratlosen Hausmeister.
»Der Abrisstrupp war wohl schon da, Herr Krakowiak?« fragt der Hausbesitzer.
»Eben nicht«, sagt Herr Krakowiak und kratzt sich am Kopf. »Der Brunnen ist von ganz allein eingestürzt.«
Umso besser. Dann müssen ja nur noch die Reste beseitigt werden. Wird doch billiger.«
Aber die Löwen«, stottert der Hausmeister. »Ich sehe die Löwen nicht.«
Wo sollen die wohl sein? Unter den Trümmern natürlich.«
Herr Dr. Blüm schaut ungeduldig auf die Uhr.
Von Löwen habe ich für heute genug. Stellen Sie sich mal vor, Herr Krakowiak, da hat doch die Stadtverwaltung über Nacht unsere Straße gesperrt. Immerhin nicht mit diesen hässlichen Steinpollern oder Betonkübeln, sondern mit Löwen. Passt zum Stil der Gegend, ist aber trotzdem eine Frechheit.
Mit diesen Worten lässt Herr Dr. Blüm den Hausmeister stehen und eilt davon. Herr Krakowiak schüttelt den Kopf. »Da stimmt was nicht«, murmelt er. Der gleichen Ansicht sind auch die alte Frau Bärlach und Mara, die gerade über den Hof kommen, um den zerstörten Brunnen zu betrachten. Mara lacht fröhlich. »Die sind bestimmt weggelaufen. Ganz einfach weggelaufen.« Nun, so einfach ist das mit dem Weglaufen ja nicht, wenn dies nur in der Nacht geschehen kann. Nach dem überaus anstrengenden Tag als Straßensperre, dem ereignisreichsten Tag, den die Löwen bisher erlebt haben, sind Arthur, Bogomil, Kasimir und Dominik so erschöpft, dass sie fast das Mitternachtsläuten überhört hätten.
»Schnell fort von hier, aber leise«, flüstert Arthur.
Und die vier Löwen überqueren die Straße, laufen in den gegenüberliegenden Wald, der nur ein Wäldchen ist, und stehen bald wieder an einer Straße.
»Meine Pfoten sind ganz staubig«, klagt Kasimir, der sich sehr über den Verlust seiner rosa Schleife ärgert.
»Wären wir bloß zu Hause geblieben«,
stöhnt Bogomil, der mit den anderen kaum Schritt halten kann. Arthur schweigt gekränkt. Und nur Dominik schwenkt fröhlich seine goldene Schwanzspitze hin und her.
»Aua«, schreit er plötzlich, »Kasimir hat mich in den Schwanz gebissen.«
»Du lügst«, schreit Kasimir zurück, »du aufgeblasener Papagei.«
Und ehe Arthur es verhindern kann, wälzen sich Dominik und Kasimir im Straßengraben.
»Ist das schön«, staunt Bogomil und bleibt stehen.
Er bewundert jedoch nicht die beiden miteinander kämpfenden Löwen, sondern sieht über sie hinweg dorthin, wo hinter einem Zaun aus Maschendraht seltsame Gestalten stehen, die im Mondlicht weiß schimmern. »Garten Center Weinlaub«, steht in grünen Neonbuchstaben über einem flachen Gebäude.
»Die sind doch nicht echt«, sagt Arthur.
Und Kasimir, der aus dem Graben gestiegen ist und sich den Dreck abschüttelt, meint abfällig, Massenware, nicht von Künstlerhand geschaffen, so wie wir. Aber Bogumil starrt weiter verzückt auf zierliche Springbrunnen, griechische Säulen, einen Amor mit Pfeil und Bogen, wassersprühende Delfine, alle aus weißem Gips gegossen. Und auf einmal kommt Bewegung in den sonst so trägen Bogumil. Mit einem großen Satz springt er über den Zaun, mitten hinein in diesen seltsamen Figurengarten. Arthur, Kasimir und Dominik springen ihm hinterher, aber Bogumil beachtet sie überhaupt nicht. Er hat sich neben eine leicht bekleidete Dame gesetzt, die ein Füllhorn trägt, das mit Blumen gefüllt ist, mit Blumen aus Gips.
»Gnädiges Fräulein, darf ich Ihnen erlauben Sie das?« stottert Bogumil.
»Die können nicht reden, so wie wir«, sagt Kasimir.
»Erlauben Sie mal«,
empört sich da der Amor und richtet seinen Bogen auf Kasimir.
»Natürlich können wir das, aber wir sprechen nicht mit jedem, schon gar nicht mit so einem schmutzigen Gesindel, wie Sie es sind.«
Kasimir will sich wieder empören, aber Arthur sagt schnell, »Wir haben einen langen Weg hinter uns und sehen sicher nicht sehr ansprechend aus.«
»Fräulein Aphrodite ist sehr zurückhaltend«, fährt der Amor fort. »Vielleicht hat sie auch Angst vor Löwen.«
»Ich habe überhaupt keine Angst vor Löwen«, lässt sich da eine zarte Stimme vernehmen. »Jedenfalls nicht vor solchen, die so höflich sind.« Und sie schenkt Bogumil einen liebevollen Blick. Der wedelt sacht mit dem Schweif und gähnt kein bisschen mehr. Arthur, Kasimir und Dominik schauen sich ratlos an. Dann sagt Arthur,
»Wir gehen schon mal vor, Bogumil. Aber trödel nicht noch lange rum.«
Die drei Löwen springen über den Zaun zurück auf die Straße.
»Möchten Sie vielleicht ein wenig auf meinem Rücken Platz nehmen?«
fragt Bogumil das Fräulein Aphrodite. Vorsichtig lässt sich Aphrodite auf Bogumils Rücken nieder.
»Ich bleibe noch«, ruft Bogumil den anderen hinterher. »Wartet nicht auf mich!«
Arthur, Kasimir und Dominik heben grüßend die Pfoten, das Fräulein Aphrodite schwenkt ihr Füllhorn und Bogumil macht vor Wohlbehagen ganz laut.
Ah.
»Da waren's nur noch drei«, summt Kasimir vor sich hin. Dominik ist traurig. »Ich finde, wir hätten zusammenbleiben müssen.«
»Warum sind wir fortgegangen?«
fragt Arthur.
»Damit es uns besser geht als im Hinterhof.
Und Bogumil scheint es im Moment ziemlich gut zu gehen.« Der Mond verblasst, die drei Löwen müssen sich beeilen. Sie verlassen den Weg an der Straße und laufen über eine Weide. Im Galopp sausen sie jetzt auf einen Stall zu, aus dem blökend ein paar Schafe stürzen, die sich dort zur Ruhe gelegt hatten. Statt ihrer lassen sich jetzt Arthur, Kasimir und Dominik aufseufzend im Stroh nieder. Gerade noch rechtzeitig, denn eben geht die Sonne auf. Eine Aphrodite für Bertha Blüm. Heute scheint die Sonne hell über der Stadt. Sie scheint auch in den Hof der Amalienstraße 7 und auf die kahle Stelle in seiner Mitte, wo noch vor wenigen Tagen der Löwenbrunnen gestanden hat. Die Trümmer sind weggeräumt, der Jasminstrauch ist ausgerissen und gerade legen zwei Männer den Hof mit Platten aus. Herr Krakowiak steht daneben, kratzt sich wie immer am Kopf und brummt vor sich hin. Irgendwie fehlt ja doch was ohne die Löwen. Etwas weiter außerhalb der Stadt, in dem Gartencenter an der Landstraße, fehlt hingegen nichts. Es ist eher noch etwas dazugekommen. Etwas ratlos steht Herr Weinlaub, der Besitzer des Gartencenters, vor einer Plastik, die gestern noch nicht da war. Muss wohl bei der neuen Lieferung dabei gewesen sein. Hat vielleicht der Lehrling ausgepackt, überlegt Herr Weinlaub.
»Den da, genau den will ich haben«, erklingt eine etwas schrille Stimme.
»Bloß kein Löwenbärter«,
ertönt es etwas tiefer zurück. Es sind Herr Dr. Blüm und seine Gattin, die sich eine Gipsfigur zur Zierde ihres Gartens kaufen wollen.
Aber die ist doch so romantisch, Gottlieb«, sagt Frau Bertha Blüm und zeigt auf einen lebensgroßen Löwen aus Stein, der schlafend daliegt. Auf seinem Rücken sitzt eine schlanke Dame, den einen Arm hat sie um den Hals des Löwen geschlungen, im anderen Arm trägt sie ein Füllhorn, aus dem Blüten fallen, Blüten aus Gips. Der Löwe hat die Augen geschlossen und einen Ausdruck im Gesicht, als ob er von etwas Wunderbarem träumte.
»Der Amor da ist doch auch ganz nett«, versucht Herr Dr. Blüm, seine Gattin umzustimmen.
»So einen Amor hat heute jeder im Garten«, faucht Frau Bertha Blüm. Und zu Herrn Weinlaub gewandt, flötet sie: »Wir bezahlen gleich bar. Wann können Sie liefern?«
Der Besitzer des Gartencenters reibt sich die Hände und nennt einen Preis, einen unverschämt hohen Preis. Herr Dr. Blüm zieht seufzend einen Scheck aus der Brieftasche.
»Wir werden Ihnen Aphrodite auf dem Löwen noch heute vorbeibringen«, verspricht Herr Weinlaub und freut sich über das gute Geschäft.
Herr Dr. Blüm freut sich nicht.
»Kaum sind die Löwen aus der Amalienstraße weg und dank meiner Beschwerde auch die vor unserem Haus, da müssen wir uns ausgerechnet einen in den Garten stellen, Bertha.«
»Von diesen Dingen verstehst du nichts, Gottliebchen«,
sagt Frau Bertha Blüm und zieht ihren Gatten am Arm mit sich. Am Nachmittag wird dann Bogumil samt dem Fräulein Aphrodite in einen Lieferwagen geladen und zum Haus von Herrn Dr. Blüm gefahren. Von alledem wissen die anderen drei Löwen, Arthur, Kasimir und Dominik, nichts. Sie liegen immer noch im Schafstall, in den sie sich rechtzeitig vor der Morgendämmerung geflüchtet hatten. Da Schafe im Allgemeinen etwas dumm, aber nichtsdestotrotz auch sehr neugierig sind, sind einige von denen, die beim Morgengrauen blökend geflüchtet waren, in den Stall zurückgekehrt und haben sich dort in Ruhe niedergelassen. Schließlich sind die Löwen aus Stein und können sich nicht rühren. Die Ruhe währt jedoch nicht lange. Kaum dringt das Licht des Mondes durch die Bretterritzen, schlägt eine ferne Kirchturmuhr 12-mal, schon kommt Bewegung in die Löwen.
»Bloß weg, hier stinkt's ja fürchterlich«, schnaubt Kasimir.
Und die drei Löwen verlassen den Stall, laufen über die Weide, springen über einen Graben, stören zwei Kühe beim Wiederkäuen und gelangen schließlich auf einen Feldweg, der mit knorrigen Weiden gesäumt ist.
»Wie mag es wohl Bogumil jetzt ergehen?«, fragt Dominik.
»Um den mach dir mal keine Sorgen«, sagt Kasimir spitz. »Der ist mit seiner Dame vielleicht schon auf und davon und froh, uns los zu sein.«
»Du bist doch bloß eifersüchtig«, gibt Dominik zurück.
»Ich eifersüchtig? Wegen so einer Gipspuppe?«, faucht Kasimir.
Aber ehe die beiden Löwen wieder den schönsten Streit bekommen, ruft Arthur: »Seht ihr da hinten die Lichter?« In der Ferne blinken rote, grüne und gelbe Lämpchen aus der Dunkelheit.
»Das sieht hübsch aus«, sagt Dominik.
Und Kasimir überlegt:
»Vielleicht erwartet man mich und gibt mir zu Ehren ein Fest.«
Dominik und Arthur lachen.
»Wer soll dich denn erwarten? Dich kennt doch keiner.«
»Mich wird man noch kennenlernen. Ihr werdet sehen.«
Kasimir ist beleidigt. Der Feldweg mündet in eine Landstraße mit holperigem Kopfsteinpflaster. Und nach wenigen Schritten sehen die Löwen etwas Seltsames. Buden mit bunten Lichtern, Schaukeln, die an langen Ketten hängen, und eine Art Drehscheibe, auf der kleine Wagen stehen, sowie ein Schwein und ein Pferd aus Holz. Es riecht nach Zuckerwatte und kandierten Äpfeln. Aber das wissen die drei Löwen nicht. Schließlich sind sie noch nie auf einem Rummelplatz gewesen. Arthur, Kasimir und Dominik bleiben im Schatten einer Bude stehen, deren Besitzer gerade Blechbüchsen übereinander stapelt.
»Das Geschäft war richtig gut heute«, sagt der Mann.
Doch ein anderer, der mit einer Bierflasche in der Hand daneben steht, zeigt auf die Drehscheibe mit den Wagen und den Tieren und seufzt:
»Das Karussell läuft nicht. Ich mach's wohl nicht mehr lange.«
»Kein Wunder, Hannes«,
erwidert Oskar, der Mann von der Schießbude.
»Guck dir doch mal deine Tiere an. Dem Schwein fehlt ein Ohr, dem Pferd hast du eine Strippe als Zügel umgebunden und deinen Bären haben schon längst die Holzwürmer gefressen und den mochten die Kinder noch am liebsten.«
»Du hast recht«, sagt Hannes. »Aber solange niemand auf dem Karussell mitfährt, verdiene ich nichts, und solange ich nichts verdiene, kann ich nichts reparieren und mir erst recht kein neues Karusselltier kaufen.«
Er nimmt einen tiefen Schluck aus der Bierflasche. Langsam gehen überall an den Buden die Lichter aus. Die Zuckerwatte-Verkäuferin Rosa Köstlich kommt über den Platz und drückt Hannes einen besonders schönen roten Zuckerapfel in die Hand.
»Sei nicht traurig, Hannes«, sagt sie.
Es kommen auch mal wieder bessere Zeiten.«
Die drei Löwen haben alles mit angehört. Und Dominik beschließt, »Ich guck mir dieses Karussell mal genauer an.« Er betrachtet die kleine Kutsche, das rote Feuerwehrauto, das Schwein ohne Ohr, das Pferd mit dem Strippenzügel und den leeren Platz zwischen den beiden.
»Es muss schön sein, wenn den ganzen Tag Kinder auf einem reiten«, sagt Dominik leise.
»Von wegen schön«, quiekt das Schwein, »so ein Bengel hat mir mein Ohr abgerissen.«
»Und wie die immer am Zügel zerren und mir den Hacken in meinen Bauch treten«, stöhnt das Pferd, »als ob ich dadurch schneller laufen könnte.«
»An mir kann man zerren und reißen, so viel man will. Das macht mir gar nichts aus.« Dominik wedelt mit seiner goldenen Schwanzspitze und ohne lange zu überlegen, springt er mit einem großen Satz auf die leere Stelle zwischen Pferd und Schwein. Blau, rot und grün, wie ihn der kleine Junge gestern angemalt hat, sieht es aus, als gehörte er schon längst dahin. Arthur und Kasimir, die das Geschehen aus einiger Entfernung beobachtet haben, kommen jetzt näher.
»Genug der Späße, komm runter da, Dominik, es wird bald hell«, ruft Arthur.
»Ich bleibe erst mal hier«, ruft Dominik zurück.
Und ehe Arthur noch etwas sagen kann, stupst ihn Kasimir in die Seite.
»Lass ihn doch. Wir kommen auch allein zurecht.«
Der Himmel im Osten färbt sich langsam rot.
»Adieu, Arthur! Adieu, Kasimir!«
brüllt Dominik den beiden Löwen hinterher, die gerade in letzter Minute mit einem Satz in einen etwas schlammigen, mit dichtem Röhricht bewachsenen Graben springen.
Wer hoch hinaus will, fällt oft tief. Ein klarer Herbsttag liegt über der Stadt. In seiner Villa sitzt Herr Dr. Blüm mit seiner Gattin Bertha am Frühstückstisch und liest den Börsenteil der Zeitung. Missmutig rührt er in seinem Café.
Die Kurse fallen. Der Brunnenabriss in der Amalienstraße hat mich ein halbes Vermögen gekostet. Er blickt hinaus in den Garten. Und zu allem Übel musstest du diesen grässlichen Steinlöwen kaufen.
»Aber Gottliebchen«, flötet Frau Bertha Blüm, »wie er da so vor der Terrasse liegt, das macht doch was her.«
Herr Dr. Blüm brummt Unverständliches und versteckt sich hinter seiner Zeitung.
»Ich gehe in den Garten und schneide Blumen für die Vase im Salon«, sagt seine Gattin und erhebt sich.
Nach kurzer Zeit hört Herr Dr. Blüm einen Schrei. Er kommt aus dem Garten. Da steht Frau Bertha Blüm mit der Rosenschere in der Hand.
»Sieh nur, Gottlieb!«
Die griechische Dame aus Gips, die höchst graziös auf dem Rücken des Löwen sitzt, trägt einen Kranz aus gelben Rosen auf dem Kopf.
»Meine letzten Gloria Dei«, ruft Herr Dr. Blüm empört.
»Meine schönen Dahlien«,
jammert seine Gattin. Dunkelrote und hellrosa Dahlien liegen Aphrodite zu Füßen, als wären sie soeben aus deren Füllhorn gefallen.
»Wer war das?« schnaubt Herr Dr. Blüm. »Ich erstatte Anzeige.«
Wütend stapft er zurück ins Haus. Frau Bertha Blüm bleibt noch einen Moment vor der Löwenfigur stehen. Da stimmt doch noch etwas nicht. Frau Bertha Blüm ist ganz sicher, dass beide Augen des Löwen gestern geschlossen waren, so wie es sich für einen schlafenden Löwen auch gehört. Aber nun ist nur das linke Auge zu und das rechte geöffnet. Es sieht aus, als ob der Löwe jemandem zuzwinkern wolle. Aber wem nur? Frau Bertha Blüm überlegt, ob sie vor Schreck ein bisschen ohnmächtig werden soll, beschließt dann aber, sich in dieser überaus schwierigen Angelegenheit ganz auf die Obrigkeit zu verlassen. Die erscheint dann auch am Nachmittag. Zwei Polizeibeamte betrachten die widerrechtlich geschmückte Gartenplastik von allen Seiten, machen bedeutende Gesichter und nehmen ein langes Protokoll auf. Währenddessen herrscht auf dem Rummelplatz draußen vor der Stadt fröhliches Treiben. Bei Hannes, dem Karussellbesitzer, stehen die Kinder Schlange. Alle wollen auf dem neuen Löwen reiten, der so groß und so bunt ist. Manchmal sitzen gleich drei Kinder auf seinem Rücken und juchzen und schreien. Und die ganz Kleinen, denen der große Löwe nicht geheuer ist, sitzen auf dem Schwein, dem ein Ohr fehlt, auf dem Pferd mit dem Strippenzügel oder in der Feuerwehr. Hannes kann es gar nicht fassen. Seine Kasse ist schon fast voll. Von Weitem winkt ihm Rosa köstlich die Zuckerwatteverkäuferin fröhlich zu und neben ihm in der Schießbude grinst Oskar über das ganze Gesicht. Hannes glaubt, dass die beiden ihn mit dem Löwen, der am Morgen so unvermutet auf dem Karussell stand, überraschen wollten. Und Rosa denkt, Oskar sei der Wohltäter gewesen, der wiederum denkt dasselbe von Rosa. Und da jeder den anderen für einen guten Menschen hält, haben alle drei ganz besonders gute Laune, zumal das Geschäft an diesem Tag auch ganz besonders gut läuft. Am Abend, als es schon längst dunkel ist, kommen zwei junge Mädchen auf den Rummelplatz. Die eine bleibt erstaunt vor dem Karussell stehen. Es ist Mara aus dem Haus in der Amalienstraße. »Das ist doch Babykram«, sagt ihre Freundin Luzi und zupft Mara am Ärmel. »Komm schon, wir wollten doch zum Superlooping.« »Siehst du den Löwen da?«, fragt Mara. »Der sieht genau so aus wie einer unserer Löwen vom Brunnen im Hof.« »Der Brunnen ist doch längst abgerissen«, sagt Luzi ungeduldig. »Und überhaupt, wie sollte der Löwe hierher kommen?« Mara hört nicht zu. Sie läuft zu Hannes, drückt ihm 2 Mark in die Hand und setzt sich auf den Löwen. Als sich das Karussell zu drehen beginnt, beugt sie sich zu seinem Kopf hinunter und flüstert ihm ins Ohr. »Ich weiß, dass du es bist, aber wo sind die anderen drei?« So gern er es auch wollte, Dominik kann nicht antworten. Er ist schließlich aus Stein. Auch Arthur und Kasimir sind aus Stein. Unbeweglich liegen sie in dem schlammigen Straßengraben, den sie in der Nacht zuvor gerade noch erreicht haben, und warten auf ihre Stunde. Und dann beim 12. Glockenschlag knackt es im Röhricht und 2 Löwenköpfe blicken sich vorsichtig um. Mit einem Satz springen sie auf die Landstraße. »Wollen wir zurück zu dem Karussell und sehen, wie es Dominik geht?«, fragt Arthur. »Das interessiert mich herzlich wenig«, brummt Kasimir. »Soll er doch glücklich werden bei seinem ewigen Rundherum. Mir ist auf jeden Fall etwas Höheres bestimmt.« Arthur schüttelt seine Mähne. »Hochmut kommt vor dem Fall, mein Lieber.« Gemeinsam trotten sie nun die Straße entlang. Und sobald aus der Ferne die Lichter von Scheinwerfern auftauchen, legen sie sich platt an den Straßenrand. »Autos sind wirklich eine widerliche Erfindung«, stöhnt Kasimir. »Dieser Qualm und der Gestank, das ist meiner Schönheit bestimmt sehr abträglich.« Kasimir fährt mit seiner Pranke prüfend über die Nase. »Da bröckelt schon was«, ruft er erschrocken. »Das ist doch nur der Dreck aus dem Straßengraben«, beruhigt ihn Arthur. »Als ob das nicht genauso schlimm wäre«, klagt Kasimir weiter. »Für einen Löwen wie mich ist es geradezu entwürdigend, von oben bis unten beschmutzt durch die Gegend zu laufen.« »Du wirst schon noch einen Platz finden, an dem du dich wohlfühlst«, sagt Arthur, »so wie Bogomil und Dominik.« »Und du? Wohin willst du?«, fragt Kasimir. Arthur überlegt. »Ich möchte gern sehen, wie die Sonne im Meer untergeht. Aber eigentlich ist nicht das Ziel so wichtig, sondern das Unterwegssein.« Kasimir versteht nicht, was Arthur damit sagen will. Es interessiert ihn aber auch nicht mehr, denn er hat gerade etwas entdeckt. »Wollen wir nicht lieber dort lang?«, ruft Kasimir und weist mit dem Kopf auf einen hohen Sandwall, der sich rechter Hand erhebt. »Diese Holpersteine hier schaden noch meinen Pfoten.« Arthur bleibt stehen und betrachtet die breite, glänzende Schneise, die sich in Windungen durch ein Tal zieht. »Das ist bestimmt keine richtige Straße, Kasimir«, warnt Arthur. »Da fahren ja keine Autos.« »Eine Straße ohne Autos ist für mich gerade richtig.« Kasimir macht sich daran, den Sandwall zu erklettern. »Bleib unten, Kasimir«, ruft Arthur zu ihm hoch. »Hier oben läuft es sich ganz wunderbar«, ruft Kasimir hinab. »Der Boden schmeichelt meinen Pfoten.« Leichtfüßig tänzelt er auf sandigem Grund. »Pass auf dich auf«, brüllt ihm Arthur noch hinterher, bevor er allein weitergeht. Aber Kasimir hört ihn nicht. Er läuft und läuft auf diesem hellen Band dem Mond entgegen. Immer schneller und schneller wird der Löwe. Es scheint, als flöge er dahin. Ja, er fliegt wirklich. Seine Pfoten berühren den Boden nicht mehr und plumps. Kasimir liegt in einem Loch, in einem tiefen, schwarzen Loch. Über ihm steht der Mond, der immer fahler wird. Dann rieselt vom Rand der Grube feiner Sand auf Kasimir herab, bedeckt seinen Bauch, seinen Rücken, die Nase. »Ich muss hier raus«, denkt Kasimir noch, aber er kann sich nicht mehr rühren, denn schon trifft der erste Sonnenstrahl auf die Autobahnbaustelle. Ein Fund mit Folgen. Kaum ist an diesem Morgen die Sonne richtig aufgegangen, da wird sie auch schon von dunklen Wolken verdeckt und es regnet. Es regnet draußen vor der Stadt auf das kleine Karussell und dem großen Löwen mit der blauen Mähne und der roten Nase laufen violette Farbbäche über Kopf und Rücken. Es regnet auch in der Stadt und auf den gepflegten Rasen im Garten von Herrn Dr. Blüm. Im Wohnzimmer ihrer Villa steht Frau Bertha Blüm am Fenster und sieht fassungslos hinaus. Der Platz vor der Terrasse, da wo gestern noch der steinerne Löwe lag, mit der Aphrodite aus Gips auf dem Rücken, der Platz ist leer. »Gottlieb«, ruft Frau Bertha Blüm, »Gottlieb, man hat unsere teure Plastik gestohlen.« Herr Dr. Blüm eilt herbei, Rasierschaum auf beiden Wangen. Er schiebt die Wolkenstoß zurück, aber auch er sieht nichts. »Diebsgesindel, Verbrecher«, schreit er laut und eilt zum Telefon, um die Polizei anzurufen. Seine Gattin hält ihn zurück. »Gestern waren doch schon zwei Polizisten da, und was hat es genützt? Nichts.« Der Regen hat nachgelassen, und Frau Bertha Blüm läuft in den Garten. »Hier sind Spuren, Gottlieb«, ruft sie aufgeregt zu ihrem Mann, der gerade aus dem Haus kommt. Gemeinsam beugen sie sich über das Rosenbeet.
»Das sind doch Pfotenabdrücke«, sagt Herr Dr. Blüm. »Wie von einem großen Hund?«
»Oder von einem Löwen«, flüstert seine Frau und zeigt auf den kleinen Gartenpavillon. Herr Dr. Blüm glaubt seinen Augen nicht zu trauen. Im Gartenpavillon liegt friedlich und trocken der Löwe. Die griechische Dame auf seinem Rücken sieht sehr zufrieden aus.
»Wie kommt der Löwe dahin?« ruft Herr Dr. Blüm empört.
»Vielleicht hat er Schutz vor dem Regen gesucht«, gibt Frau Bertha Blüm etwas zaghaft zurück. Ihr Mann sieht sie an und tippt sich mit einem Rasierschaumfinger an die Stirn.
»Jetzt ist endgültig Schluss mit dem Unsinn«, ruft er. »Ich werde den ganzen Garten mit einer Alarmanlage versehen, die mir das kleinste Zittern jedes einzelnen Grashalmes meldet.«
Und mit sehr entschlossenen Schritten geht Herr Dr. Blüm ins Haus und zum Telefon. Auch mitten in der Stadt, in der Amalienstraße, hat es an diesem Morgen geregnet. Im Hof des Hauses Nummer 7 steht auf seinen Besen gestützt der Hausmeister, Herr Krakowiak, und sieht befriedigt zu, wie das Wasser gurgelnd in dem neuen Abfluss verschwindet.
»Na, das ist doch mal ein Fortschritt«, sagt er zu der alten Frau Bärlach, die mit ihrem Mülleimer in den Hof kommt.
»Lieber ein paar Pfützen als dieser hässliche Betonboden«, gibt sie spitz zurück. »Unser Hof sieht ja jetzt aus wie ein Parkplatz, wenn ich da an Frühjahr denke.«
»Sie trauern wohl immer noch diesem verrotteten Löwenbrunnen nach, was?«
»Es hat eben nicht jeder Mensch Kultur«, sagt Frau Bärlach anstelle einer Antwort. Und ehe der Hausmeister überlegen kann, wie das wohl zu verstehen sei, kommt die 15-jährige Mara mit ihrer Schultasche über den Hof. »Den Löwen geht es gut«, ruft sie Frau Bärlach fröhlich zu. »Von einem der vier weiß ich es jedenfalls genau.« Und schon ist sie zum Haustor hinaus und lässt zwei etwas ratlose Menschen zurück. Gerade in dem Augenblick, als Mara auf die Amalienstraße tritt, geschieht viele Kilometer außerhalb der Stadt, dort, wo die neue Autobahn gebaut wird, etwas Seltsames. Der Baggerführer hat seine Schaufel mit den langen Zähnen tief in die Baugrube gesenkt, um neue Erde herauszuholen. Da knirscht es. Einer der Schaufelzähne ist ganz verbogen.
»Da muss ja ein ganz schöner Steinklotz liegen«, schimpft der Baggerführer. »Aber den kriege ich schon.«
Die Baggerschaufel senkt sich wieder in die Grube, wird hochgehoben, die Zähne öffnen sich und ein großer Stein mit vier Beinen poltert zu Boden.
»Aufhören! Sofort aufhören!« schreit der Polier zu dem Baggerführer hinauf. »Wir sind womöglich auf irgendein Altertum gestoßen.«
Kurze Zeit später kommen zwei Herren aus der Stadt und machen sich mit kleinen Schaufeln, Pinseln und einer großen Lupe an dem merkwürdigen Stein zu schaffen. Sie kratzen vorsichtig den Sand ab, wischen hier, pinseln dort, und auf einmal steht ein mächtiger Löwe vor ihnen.
»Scheint etruskisch zu sein. Oder was meinen Sie, Professor Hugendubel?« fragte eine Mann den anderen.
»Aber niemals! Sehen Sie doch nur einmal die Stellung der Ohren, lieber Herr Direktor Krause. Es kann sich hierbei nur um die augusteische Periode handeln.«
»Nun, wie dem auch sei,« Herr Direktor Krause räuspert sich, »der Löwe kommt unverzüglich ins Museum. Er wird den Höhepunkt unserer spätantiken Sammlung darstellen.«
Der Professor nickt. »Und natürlich müssen wir dafür sorgen, dass weitere Ausgrabungen unverzüglich in Angriff genommen werden. Die Bauarbeiten können unter diesen Umständen natürlich nicht weitergehen.«
Der wertvolle Fund wird auf einen Anhänger geladen, sorgsam mit Seilen festgezurrt, und hochbefriedigt steigen Professor Hugendubel und Direktor Krause in ihr Auto und fahren mit dem Löwen davon. Auf dem Weg in die Stadt kommen sie an dem kleinen Rummelplatz vorüber. Gerade ist Hannes, der Karussellbesitzer, dabei, mit Farbeimern und einem großen Pinsel seine Karusselltiere neu anzumalen. Das Schwein mit frisch angeklebtem neuen Ohr in Schweinchenrosa, das Pferd mit richtigen Lederzügeln in dunkelbraun, aber am schönsten sieht der Löwe aus. Dominik strahlt vom Kopf bis zum Schwanz in Sonnengelb. Mähne und Schwanzquaste sind lackschwarz und in einem roten Maul leuchten weiß die Zähne. Kasimir, die wertvolle Ausgrabung, wechselt im Vorbeifahren einen kurzen Blick mit Dominik, dem bunten Karussell-Löwen. Und wenn er nicht aus Stein wäre, würde Kasimir vielleicht ein wenig verächtlich schnauben. Bevor es Abend wird, steht Kasimir angestrahlt auf einem Podest inmitten von Vitrinen voll mit tausendjährigen Töpfen, Henkelvasen und Goldmünzen. Und natürlich wird er von allen Besuchern am meisten bewundert. Nur die alte Frau Bärlach, die wie so oft auch heute ins Museum gegangen ist, weiß nicht, was sie von dem Löwen halten soll. Sieht er nicht genau so aus wie einer der Löwen vom Brunnen in der Amalienstraße? Sie geht näher heran und betrachtet das Schild zu seinen Füßen. Römischer Prunklöwe, 27 vor bis 14 nach Christus. »Nein, nein, unsere Löwen waren nur 100 Jahre alt, keine 2000, aber prunkvolle Löwen waren es dennoch.« Die alte Frau Bärlach schüttelt traurig den Kopf und wendet sich ein paar alten Scherben zu. Wieder ist es Nacht geworden. Die Uhr hat 12 Mal geschlagen, es herrscht Vollmond und weit draußen vor der Stadt erhebt sich ein Löwe aus einem Maisfeld. Arthur ist jetzt ganz allein. Er denkt zurück an die Zeit, als sie noch alle 4 als Brunnenlöwen im Hof der Amalienstraße Nummer 7 standen. Ist das wirklich erst eine Woche her? Und was haben sie gewonnen? Bogumil, das gipserne Fräulein Aphrodite, Dominik, die Herzen der Kinder und Kasimir endlich die Bewunderung, die er sich immer wünschte? Irgendwann würde Arthur sie sicher alle wiedersehen. Das weiß er. Aber jetzt muss er sich auf den Weg machen. Bis zum Meer ist es noch weit.
Ihr hörtet 4 Löwen vom Hinterhof von Sabine Ludwig, gelesen von Gerd Grasse.
Geschichten für Kinder in Radio und Podcast.